Professor Alexander Krasse ist Politikwissenschaftler an der Universität Gießen und Italien-Experte. Herr Krasse, im Fall Italiens hat die EU-Kommission jetzt erstmals einen Haushaltsentwurf zurückgewiesen. Dem Land droht ein Defizitverfahren. Europa greift also tief in die klassische nationale Souveränität ein, die ja das Budgetrecht früher immer verkörpert hat. Ist das nicht im Grunde genau das, was rechte Populisten brauchen, dieses Feindbild Europa?
Ja, das ist die Krux daran, denn die italienische Regierung kann, wenn sie jetzt nicht erfolgreich ist mit ihrem Ansinnen, einen expansiven Haushalt durchzubringen, immer darauf verweisen, es sei Brüssel gewesen und alleine Brüssel gewesen, das dazu beigetragen habe, jetzt die Krise zu verschärfen. Insofern ist das in der Tat Wasser auf die Mühlen der Populisten, und mit Blick auf die Europawahlen im kommenden Mai ist das natürlich eine sehr schlechte Ausgangslage. Insbesondere die Lega spekuliert darauf, eben von einer solchen anti-europäischen, anti-Brüssel-Stimmung auch profitieren zu können.
Versuchen wir, den europapolitischen Konflikt mal ein bisschen zu objektivieren und schauen uns die finanzpolitische Ebene an. Die italienische Regierung möchte ja die Steuern sinken, mehr für Renten und soziale Grundsicherung ausgeben. Das sind ja im Grunde eigene politische Akzente, Wachstumsakzente auch. Warum sollte das einer neuen Regierung nicht möglich sein?
Ja, das Grundproblem ist die Höhe der Staatsschulden, die eben Probleme macht, da ein Großteil der entsprechenden Handlungsspielräume gebunden wird, eben für die Bedienung der Zinsen. Aber in der Tat ist es so, dass Italien oder diese Regierung nicht allein steht in ihrer Analyse, dass expansive Maßnahmen notwendig sind, um die Wirtschaft in Gang zu bringen und vor allen Dingen auch die soziale Problematik in Italien, nämlich die Armutsfrage, anzugehen. Die OECD zum Beispiel, die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, hat bereits im Mai gefordert, man möge in Italien solche Armutsbekämpfungsmaßnahmen durchführen und dafür auch im Haushalt entsprechende Titel vorsehen. Das Problem ist nicht dieses, was man versuchen will, nämlich eine soziale Mindestsicherung auszubauen, die von der letzten Regierung ja bereits mit einer Art Inklusionseinkommen begonnen wurde, sondern das Problem ist die Schieflage in diesem Haushalt. Nämlich, und das wäre der zweite Teil, den auch die OECD gefordert hat, in Investitionsmaßnahmen vorzusehen. Und der Anteil der Investitionen an diesem Haushalt beträgt in etwa 10%, und das ist natürlich viel zu wenig, um tatsächlich die gewünschten Wachstumsimpulse auch auszulösen.
Wenn jetzt Investitionen sozusagen auch eine gute Maßnahme wäre, die Wachstumspolitik in Italien zu unterstützen, wäre das nicht auch vielleicht gerade ein Ansatzpunkt für Brüssel und damit wieder im Grunde für die politische Ebene, dass man auch zu einem Kompromiss kommt, da zu helfen und Italien zu unterstützen, ein bisschen Luft rauszunehmen aus dem Konflikt?
In der Tat, das wäre eine Möglichkeit. Das ist vor allen Dingen mit Blick auf die angesprochenen Europawahlen sehr wichtig, weil mit welchen Argumenten will man die proeuropäischen Kräfte stärken, beziehungsweise die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, dass dieses Europa tatsächlich zukunftsweisend ist und wir eigentlich keine Alternative dazu haben. Und man müsste endlich mal herangehen, dass diese Übereinkünfte, die in Meseberg getroffen wurden, zwischen Deutschland und Frankreich konsequent weiterverfolgt werden. Was meine ich? Ein Investivhaushalt, der zeigt, ja, wir fördern Investitionen, Europa macht sich Gedanken, Europa macht konkrete Gegenvorschläge, wie wir diese Wachstumsschwäche, die sich jetzt in den meisten Teilen Europas ja andeutet, überall haben die entsprechenden Wirtschaftsforschungsinstitute und Institutionen einen Abschwung bzw. eine Abkühlung der Konjunktur ja vorausgesehen, wie man diesem entgegentreten kann. Und das wäre eine gute Maßnahme. Und in der Tat, gerade mit Blick auf Italien, der sogenannte Juncker-Plan, nämlich dieser Investitionshaushalt, den es ja bereits gibt, davon hat Italien sehr großen Gebrauch gemacht und durchaus erfolgreich Gebrauch gemacht. Das wäre eine wichtige Maßnahme.
Und wären da nicht auch gerade Deutschland und Frankreich besonders in der Pflicht, weil zwischen 2000 und 2010 haben ja gerade diese beiden großen Länder durchaus gegen die Defizitvorgaben verstoßen. Sollte da nicht sozusagen gerade eine besondere Verpflichtung bestehen, auf Italien zuzugehen?
Ja, im Sinne der Glaubwürdigkeit wäre das sicherlich eine hilfreiche Maßnahme, denn in der Tat, dieses Defizit ist ja keines von 3,4, 4,4 oder gar mehr Prozent, was jetzt für die nächsten drei Jahre anvisiert wird, sondern eines von 2,4%. Und es hat sich eben die Lage geändert. 0,8 waren mal vereinbart. Aber im Moment laufen wir eben in einen wirtschaftlichen Abschwung hinein. Das Nationale Statistikamt Italiens hat gestern die neuesten Zahlen veröffentlicht. Die Wirtschaft stagniert nach 14 Quartalen des Aufschwunges im Moment wieder. Und es besteht eben die Gefahr, dass jetzt in die Krise hineingespart wird, beziehungsweise in einen konjunkturellen Abschwung hineingespart wird und dann tatsächlich eine neue Krise entsteht. Das ist das Risiko, was im Moment dabei besteht. Und man muss es auch politisch nochmal einordnen. Diese 2,4% sind kein Weltuntergang. Wenn mehr investiert würde, könnte man sogar ein höheres Defizit in Kauf nehmen. Und wenn wir uns anschauen, was die ehemalige Regierung Renzi jetzt vorschlägt, beziehungsweise der allseits in Europa geschätzte ehemalige Finanzminister Padoan, das ist ein Haushalt, der ein Defizit in Höhe von 2,1% vorsieht und auch expansive sozialpolitische Maßnahmen beinhaltet, nämlich einen Ausbau dieses angesprochenen Inklusionseinkommens und einen Ausbau des Kindergeldes, um eben tatsächlich die Binnennachfrage auch anzukurbeln und das große Armutsproblem in Italien zu bekämpfen. Denn wir haben gesehen, die OECD hat vor wenigen Tagen auch neue Zahlen veröffentlicht, dass Italien eines der wenigen Länder ist, in denen die Armutsproblematik zugenommen hat. In den allermeisten Ländern sieht es besser aus als vor der Finanzkrise 2008, aber in wenigen Ländern, darunter eben Italien, Bulgarien, Rumänien, Griechenland, sehen wir einen deutlichen Anstieg der von Armut bedrohten Bevölkerung. In Italien sind das jetzt 28,9%, in Sardinien und Sizilien ist es jeder Zweite. Also das ist etwas, wovor die Europäische Union auch nicht die Augen verschließen darf.
Sie haben jetzt gerade das Stichwort Griechenland angesprochen. Das ist ja im Grunde im Hintergrund so ein bisschen das Schreckensbild, dass aus dieser sehr großen, ja auch Schuldenkrise Italiens vielleicht eine neue Euro-Krise werden könnte. Hat da Europa ja zu lange vielleicht nicht aufgepasst, auch bei dem maroden Bankensystem Italiens?
Das Bankensystem hat jetzt ja gerade einen Stresstest durchlaufen. Die größeren Banken sind dabei relativ gut, haben relativ gut abgeschnitten. Das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem sehe ich eher darin, dass jetzt durch die mediale Auseinandersetzung und auf beiden Seiten eine Strategie der Unversöhnlichkeit zu konstatieren ist, dass aufgrund dessen jetzt die Fallhöhe immer größer wird und die Kompromisse schwieriger werden. Das heißt, die Debatte darum führt eigentlich zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Denn wie gesagt, das Defizit an und für sich halte ich nicht für ein Risiko, das zum Ende des Euros beitragen könnte oder führen könnte. Aber die Auseinandersetzung darum, wenn sie weiter so unversöhnlich geführt wird, kann genau dahin führen. Gestern hat sich die Tür womöglich ein Stück weit geöffnet auf italienischer Seite. Vizepremier Salvini sagte, am Defizit an und für sich von 2,4% wolle man festhalten, aber eine Umschichtung von den konsumtiven Ausgaben zu den investiven Ausgaben, darüber könne man möglicherweise reden. Für heute ist nochmal ein Spitzengespräch zwischen dem Ministerpräsidenten Conte und seinen beiden Vize, nämlich Luigi Di Maio und Matteo Salvini, anberaumt. Danach werden wir schlauer sein.
Sie haben jetzt noch die politische Seite der Krise angesprochen. Mal andersrum betrachtet, hätte Europa nicht im Grunde jetzt in dieser Situation der italienischen Krise auch eine Chance, sozusagen der restriktiven Politik, die ja in der Griechenland-Krise das Bild geprägt hat, ein anderes, ein positives Bild entgegenzusetzen und damit im Grunde den Populisten in ganz Europa auch, ja, vielleicht Wind aus den Segeln zu nehmen, also quasi Italien als eine politische Chance, einen gewissen Umschwung auch herbeizuführen in der Stimmung in Europa?
Das wäre eine schöne Perspektive und sicherlich auch hilfreich. Im Moment zeichnen sich dafür nur keine Mehrheiten ab. Also selbst zwischen Deutschland und Frankreich gibt es ja in Bezug auf die entsprechende Wirtschaftsregierung Europas kaum einen Konsens in den einzelnen Fragen. Gibt es Annäherungen, aber es gibt nichts wirklich Greifbares. Das müsste bis Ende des Jahres geschehen, um genau eben ein positives Gegenbild zu zeichnen und diesen antieuropäischen Stimmung auch etwas entgegensetzen zu können.
Sagt Alexander Krasse, Politikwissenschaftler an der Universität Gießen und Italien-Experte. Wir sprachen über den Budgetstreit Italiens mit der EU und eine drohende neue Euro-Krise. Herr Krasse, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Bauer.